Das liegt daran, dass wir zwar heute Muttertag haben, aber wir könnten auch mal Oma-Tag oder Opa-Tag feiern, weil Martin und Inge durften zum wiederholten Male Opa und Oma werden diese Woche und waren bei ihren Kindern in der Nähe von Stuttgart. Ja. Wir möchten weitermachen heute Morgen im ersten Buch Mose. Wir sind im Kapitel 4 angelangt. Wir schauen uns die ersten 6 Verse an, aber wir werden am nächsten Sonntag nochmals wahrscheinlich kurz diese Verse anschauen, dann in einem weiteren Kontext, nämlich dem ersten Brudermord. Darum geht es heute nicht. Heute geht es um die Tatsache. Übernächsten Sonntag, genau. Nächsten Sonntag ist Gemeindefreizeit. Gut, also nächsten Sonntag, es gibt nur einen Sonntag im Jahr, wo es keinen Gottesdienst hier in diesen Räumen gibt, so Gott will. Und das ist auf Pfingsten, weil wir dort immer traditionell zur Gemeindefreizeit fahren. Wer sich nicht angemeldet hat, der kann vielleicht zum Gottesdienst kommen, das auf jeden Fall, und darf sich sein Pausenbrot mitbringen und ist dann auch herzlich eingeladen, den Tag mit uns zu verbringen. Aber Anmeldung ist natürlich notwendig für die Küche in Siegwinden. So, ich hoffe, die Ansagen sind jetzt alle gemacht. Lass uns nochmal stille werden und ich lese dann aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 6. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Segen verheißen hast, wo dein Wort gelesen und auch ausgelegt wird, dein Sinn angegeben wird. Du weißt, dass wir von uns aus nichts zu sagen haben, nichts tun können. Wir wollen wirklich dein Wort sagen und auch dein Wort hören und nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sein. Dir zur Ehre und darum bitten wir dich. Amen. In 1. Mose 4, die Verse 1 bis 6 steht: Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinem Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Vers 6. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ich möchte versuchen, den Abschnitt in 2 großen Teilen zu behandeln. Der erste Teil wollen wir mehr beobachten, wollen verstehen, was dort passiert, warum die Dinge geschehen, wie sie geschehen sind. Und im zweiten Teil wollen wir versuchen, das Ganze zu interpretieren und auch auf uns mehr, auf unser Leben heute anzuwenden. Schauen wir uns die Verse einfach Vers für Vers in diesem ersten Teil an. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, also Adam und Eva, und sie wurden schwanger, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Dieses Wort erkennen, ja da, ist einmal ein Wort, was für dieses intime Wissen Gottes für den Menschen benutzt wird, aber auch für das sexuelle Zusammenkommen zwischen Mann und Frau. Und das wird hier beschrieben, wie Adam und Eva das erste Kind hervorbrachten. Und Eva antwortet auf diesen ersten Sohn: Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Interessant ist, dass dieses mit dem Herrn im Hebräischen überhaupt nicht vorkommt. Wenn wir uns die Luther-Übersetzung von 1545 anschauen, dann steht da, und er hat sehr gut übersetzt, Martin Luther: Ich habe den Mann des Herrn. Das hat Eva eigentlich ausgesprochen. Also sie hat nicht gesagt, ich habe mit der Hilfe des Herrn ein Kind gezeugt, sondern sie hat buchstäblich gesagt: Ich habe den Mann des Herrn. Und das muss uns aufmerken lassen. Wie kommt Eva zu so einem Ausspruch, den Mann des Herrn? Weil sie die Verheißung hatte. Ja, vorher, als sie in Sünde gefallen sind, hat Gott ihnen zwar Konsequenzen für diesen Sündenfall erklärt, aber er hat ihnen auch gleichzeitig in 1. Mose 3, Vers 15 eine großartige Verheißung gegeben. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er, das ist dieser, wo Eva dachte, der Mann des Herrn, er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Wir wissen heute, dass 1. Mose 3, Vers 15 die erste Prophetie auf den Herrn Jesus Christus ist. Aber Eva wusste noch nicht, wann diese Prophetie eintreten würde. Wir wissen, dass das erst tausende Jahre später sein sollte. Eva war wirklich in dieser Erwartungshaltung. Jetzt kommt der, der uns von diesem großen Leid, was wir eigentlich über die Menschheit gebracht haben, jetzt kommt der und der wird uns erlösen. In dieser Erwartungshaltung war sie. Und das spielt noch eine große Rolle, dass Eva diese Erwartungshaltung hatte. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinem Bruder, den Abel. Und der Abel wurde Schafhirt, Kain aber wurde Ackerbauer. An der Stelle den Hinweis auf die Erbsünde, die wir hier erkennen können. Wo wurde Kain und Abel zur Welt gebracht? Und wir wissen ja schon, wie die Geschichte mit Kain weitergeht. Außerhalb des Gartens. Ja. Sie mussten nicht erst von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Sie mussten genauso wie ihre Eltern unter den Konsequenzen der Sünde leiden. Warum? Weil wir in Sünde geboren werden, so wie es David im Psalm 51 gesagt hat. Wir sind als Sünder geboren. Wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern weil wir als Sünder auf die Welt kommen, schon als solche geboren werden. Und was das genau bedeutet, wird uns auch dieser Abschnitt zeigen. Deswegen sündigen wir. Hiob 14, Vers 4. Wie könnte ein Reiner aus einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Oder Johannes 3, Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Des Weiteren wird uns im Vers 2 gesagt, Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Auf jeden Fall haben Adam und Eva den Auftrag Gottes, sich zu vermehren, erfüllt. Und wir dürfen nicht denken, in diesen kurzen Abschnitten und überhaupt in der Schrift, auch im Neuen Testament, dass uns die Bibel immer alles erzählt, was in dem Moment passiert ist. Ja, wenn wir zum Beispiel die Geschichte des Herrn Jesus im Neuen Testament lesen, dann wissen wir von Johannes, die Bücher dieser Erde würden es nicht füllen, würden es nicht fassen, ja, wenn alles gesagt würde, was Christus tatsächlich zu Lebzeiten hier auf der Erde getan hat. Die Bibel gibt uns das mit, was wir wirklich zum Glauben und zu einem Leben, was Gott ehrt, wissen müssen. Und genauso auch hier, das ist keine Chronologie. Wir werden nachher sehen, diese Begebenheit zwischen den beiden Opfern, die spielt sich viele, viele Jahrzehnte, vielleicht sogar, manche Ausleger sind der Meinung, 100 Jahre erst nach der Geburt von Kain und Abel ab. Aber trotzdem ist es interessant zu sehen, Kain wurde Ackerbauer und Abel wurde Schafhirte. Das heißt, sie sind beide mittlerweile erwachsene Männer und gehen einer Tätigkeit nach. Trotzdem können wir gewisse Rückschlüsse auf die Kindheit, auch wenn die nicht beschrieben wird, von Kain und Abel ziehen. Denn Adam und Eva haben nun mal ihre Kinder auferzogen und sie brachten ihnen bei, dass es einen lebendigen Gott gibt. Sie brachten ihnen bei, was im Garten Eden geschehen war. Sie erzählten ihnen von diesem furchtbaren Bruch, dass der Mensch eigentlich in Gemeinschaft mit Gott geschaffen war, in ungebrochener Gemeinschaft mit Gott lebte, ja, bei der Kühle des Tages mit ihm wandeln konnte und jetzt war alles anders. Ja, jetzt waren sie getrennt, sie waren nicht mehr in diesem Garten, sie hatten nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott. Sie erzählten mit Sicherheit auch, und deswegen habe ich Vers 1 so betont, Eva erzählte mit Sicherheit ihren Söhnen, dass ein Retter eigentlich kommen sollte. Diese Verheißung von 1. Mose 3, Vers 15, die lebte schon in diesen Söhnen, die wussten das. Ja, sie erzählte von diesem verheißenen Erretter, Sie erzählte mit Sicherheit auch davon, oder Adam, die beiden erzählten auch davon, wie Gott mit ihrer ersten Sünde umgegangen war. Das waren so einschneidende Erlebnisse, seht ihr das? Ja, Eva konnte gar nicht anders, sie musste sogar denken, mein erster Sohn wird bestimmt der Messias, wird bestimmt der Erlöser. Und deswegen erzählte sie mit Sicherheit oder die beiden auch davon, was im Garten passiert war, als sie in Sünde gefallen war. Sie liefen von Gott weg. Das ist die Diagnose für alle Menschen heute. Wir laufen von Gott weg, wir suchen nicht Gott von uns aus. Wir fürchten uns vor dem, für den wir eigentlich gemacht wurden. Gleichzeitig hat Adam und Eva aber mit Sicherheit auch berichtet, wie Gott reagiert hat. Und übrigens, wir werden sehen, Gott reagiert wieder auf die gleiche Art und Weise, wie er bei Adam und Eva reagiert hat, hier bei Kain und Abel, oder besser auf die erste Sünde Kains, die hier beschrieben wird. Sie erzählten davon, dass Gott selbst das erste Opfer dargebracht hat. Sie bekleideten sich ja mit ein bisschen Gestrüpp oder ein bisschen Feigenblättern, aber Gott schaffte ihnen eine Bedeckung ihrer Schuld. Und wie schaffte er diese Bedeckung? Wir wissen das, nicht ohne Blutvergießen. Denn diese Schurze, die er Adam und Eva gemacht hatte, die waren aus Fellen. Und Felle, wie gesagt, bekommen wir von Tieren. Also wussten auch schon Adam und Eva, wie auch Kain und Abel, dass für die erste Sünde, wurde ein Blutopfer dargebracht. Und ihr merkt schon, das wird sehr wichtig für das Verständnis dieses Textes. Warum schaute Gott auf das Opfer Abels, aber nicht auf das Opfer Kains? Des Weiteren können wir aus dem Vers 3 sehen, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde, von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Wir können auch erkennen, der Mensch, und das wird uns im zweiten Teil besonders nochmal beschäftigen, der Mensch ist für Gott gemacht. Der Mensch ist als Anbeter geschaffen. Seht ihr, beide versuchen, sich irgendwie Gott zu nähern. Sie haben das gelernt von ihren Eltern, was passiert war, wie sie von Gott getrennt sind, aber beide versuchen diese Trennung zu Gott zu überwinden, auf gewisse Art und Weise, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber nur an der Stelle schon mal die Feststellung, ja, beide sind Anbeter. Beide möchten sich einen gefälligen Gott schaffen. Kain und Abel wollen beide Gott anbeten. Aber es gibt einen großen Unterschied in dieser Anbetung zwischen Kain und Abel. Denn auf das eine Opfer schaute Gott und auf das andere Opfer schaute Gott nicht. Oder wir können es auch freier übersetzen, das eine Opfer von Abel, von seiner Schafhirte, war Gott wohlgefällig und das andere Opfer, was Kain dargebracht hat, war Gott nicht wohlgefällig. An der Stelle erwähnt Mose nicht ausdrücklich, dass Gott ein Schaf als Opfer erwartete. Das steht nicht direkt im Text. Aber ich denke, allein schon durch die Einführung, die wir eben gehört haben, können wir verstehen, dass viele Gründe dafür sprechen, dass Kain sehr gut wusste, welches Opfer Gott eigentlich von ihm erwartete. Warum? Erstmal der Text selber. Der Text beschreibt nur einen einzigen Unterschied. Aber er beschreibt diesen Unterschied zwischen diesen beiden Opfern. Der eine bringt ein Fruchtopfer dar, was es später auch übrigens, das ist ja tausende von Jahren dann später erst bei den ganzen Opfergeboten von Israel, was es tatsächlich später auch gab. Aber diese Fruchtopfer waren nicht zur Bedeckung von Schuld und Sünde, auch damals nicht. Und selbst wenn es so gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt war klar, Gott brachte ein Opfer dar für Sünde. Und wie musste dieses Opfer aussehen? Es musste mit Blut gebracht werden. Ein Tier musste stellvertretend sterben. Von Anfang an wollte Gott schon diese Botschaft kommunizieren, ja, es gibt Bedeckung für unsere Schuld, aber es gibt keine Bedeckung für unsere Schuld ohne Blut, ohne Tod, ohne ein stellvertretendes Sterben. Es muss gestraft werden und es muss bei der Strafe Blut fließen. Ich gehe fest davon aus, dass Kain von diesem Unterschied wusste. Warum? Weil die Schrift diese Betonung legt auf den Unterschied zwischen den beiden Opfern. Der eine ein blutloses Opfer, Kain, der andere ein Opfer mit Blut, in dem ein Tier starb, Abel. Auch wenn es nicht erwähnt wird, aber ich habe es euch gesagt, Eva war und Adam waren voll von den Begebenheiten, die im Garten passiert waren, die mussten davon erzählen. Eva war ja so erwartungsvoll, dass sie sogar bei der Geburt Kains dachte, das ist jetzt der Messias. Dann könnt ihr euch vorstellen, ja, das dauerte nicht lange, dass sie gemerkt hat, das ist nicht der Messias. Und trotzdem hat sie das ihrem Kind auch gesagt, welche Erwartungshaltung sie eigentlich hatte. Kain und Abel waren von Kind auf gelehrt. Ich hoffe, das ist auch bei uns so, dass wir die Zeit nutzen, ja, dass wir unsere Kinder von klein auf lehren, wie Gott ist und was Gott von uns erwartet, aber auch, was er für uns getan hat. Sühne musste durch einen stellvertretenden Tod eines Tieres geschehen. Diese Geschichte zieht sich übrigens bis hin zu dem Buch Mose, also zu dem Bund mit Mose, weil auch die Patriarchen, auch Noah, auch Hiob, auch Abraham, auch Jakob brachten alle Blutopfer dar. Das heißt, auch wenn das in dem Punkt nicht aufgeschrieben war, dieses Wissen um Gott, dass es einen lebendigen Gott gibt, dass wir für Gott gemacht sind, dass wir eigentlich in Gemeinschaft mit Gott leben sollten, dass Gott unser Ziel ist, aber dass wir von Gott getrennt sind durch unsere eigene Schuld, dass es keinen Zugang mehr gibt zu Gott, aber dass es auch eine Bedeckung gibt für unsere Schuld durch ein Opfer, was wir nach Gottes Maßgab bringen. Das hat sich weitergetragen bis zu den Kindern Israels. Das war kein Geheimnis. Wenn wir das alles nicht lesen, dann soll das keinesfalls heißen, dass das den Menschen nicht bekannt war. Ganz im Gegenteil, ich kann mir sogar vorstellen, dass Adam ein viel besseres Verständnis von Gott hatte als Tozer. Und wer Tozer schon mal ein bisschen gelesen hat, der weiß, Tozer hatte tiefe Einblicke in das Wesen Gottes. Aber Tozer wandelte nie bei der Kühle des Tages mit Gott. Tozer zog einfach nur, ja, A.W. Tozer ist vielleicht manchen bekannt, der hat zwei große Standardwerke zu den Eigenschaften Gottes geschrieben. Und dann in der Kurzform ist das vor Jahren erschienen, gibt es auch heute noch das Wesen Gottes. Er beschreibt wirklich eindrücklich die verschiedenen Eigenschaften Gottes. Aber Adam und Eva kannten die noch viel besser und sie gaben das von Generation zu Generation zu Generation weiter. Und viele Menschen hat dies zum Glauben und zur Anbetung geführt. Seht ihr das in der Schrift? Auch wenn es nicht alles aufgeschrieben ist. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es dann später aufgeschrieben wurde, hat damit zu tun, dass wir nicht an Evolution, sondern an Devolution glauben. Am Anfang war es am besten. Das gilt für die Schöpfung, das gilt aber auch für uns als unser Wissen von den, als Geschöpfe von dem Schöpfer. Und dieses Wissen ist so weit degeneriert und die Menschen degenerierten immer weiter, dass Gott sich entschieden hat, jetzt machen wir einen Schnitt und jetzt nehmen wir ein Buch und wir schreiben das alle auf, damit du heute das lesen darfst und nicht mehr unbedingt angewiesen bist auf das Zeugnis von Adam und Eva. Aber du hast jetzt das Zeugnis Gottes in deinen Händen. Ja, es ist dramatisch, wie wir mit dem Wort Gottes heute umgehen. Also mir ist es besonders deutlich geworden und manchen von euch auch, als wir in Südafrika das Voortrekkermuseum gesehen haben. Da wurde gezeigt, wie diese ersten Christen, die in Südafrika gelandet sind, im Süden Südafrikas, dann in den Norden zogen. Viele von denen waren gläubige Familien. Und der größte Schatz, den diese Familie besaß, war nicht Geld, war nicht Gold, war auch nicht das handwerkliche Wissen. Da waren keine Bücher über Mathematik oder Schreiner oder Malerkunst oder was weiß ich, Webkunst. Der größte Schatz war eine Bibel, meistens so groß, in Holzdeckel gebunden, mit festen Riegeln verschlossen. Das war ihr größter Schatz. Und den bewegten sie auf ihrer Kutsche, ja, mit in den Norden dieses Landes. Also, Kain und Abel wussten sehr gut, ja, was für ein Opfer sie bringen sollten. Und es gibt einen inspirierten Kommentar, sogar über dieses Opfer, was Kain und Abel dargebracht haben. Und dieser inspirierte Kommentar bringt es auf den Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen Kains Opfer und Abels Opfer. Und diesen Unterschied lesen wir in Hebräer 11, Vers 4. Durch Glauben, Hebräer 11, Vers 4, ich lese euch den Vers vor, durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn, durch den Glauben, erhielt er, Abel, das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das ist der Unterschied, ihr Lieben. Und ich will euch ein Stück tiefer führen. Es geht nicht um einen blinden, oberflächlichen Kadavergehorsam. Ja, Gott hat gesagt, es soll ein Blutopfer sein, naja gut, ja, so oberflächlich, nur äußerlich, naja, dann nehmen wir halt irgendwie Blut dazu. Um was ging es wirklich im Unterschied zwischen den beiden? Und das macht so klar, dass der Mensch als Anbeter geschaffen ist. Der eine Mensch, Abel, der glaubte, dass das, was Gott vorgab, tatsächlich richtig und gut ist. Und seinem Glauben verlieh er Ausdruck, indem er das tat, was Gott sagte. Und der andere Mensch, der glaubte nicht, dass das, was Gott sagte, wirklich Verbindlichkeit hat. Er glaubte, ich kann irgendwie auf meine Art und Weise mich Gott nähern. Ich schaffe das irgendwie aus eigener Kraft. Ich komme schon irgendwie selbst auf meine Art und Weise zu Gott. Er hatte keinen Glauben an die Worte Gottes und brachte deswegen als Ausdruck seines Unglaubens im Ungehorsam ein anderes Opfer dar, was Gott nicht wohlgefällig war. Der Unterschied ist Glaube. Glaube an die Gebote Gottes, der sich dann auch praktisch ausdrücken soll. Kain wurde verworfen, Abel wurde angenommen aufgrund des Opfers, das jeder von ihnen darbrachte. Und das, ob beide gekommen waren, um Gott anzubeten. Seht ihr das? Beide wollen, in Anführungszeichen, religiös sein. Beide wollen sich einen wohlgefälligen Gott schaffen. Beide suchen die Nähe Gottes. Beide suchen das Wohlwollen Gottes. Und der Unterschied, der eine tut es nach der Maßgabe, die Gott vorgibt, und der andere tut das nach seiner eigenen Maßgabe. Und ihr Lieben, dieser Unterschied von Kain und Abel, der begegnet uns heute jeden Tag. Das Christentum ist heute zu einem riesigen Baum angewachsen. Und in diesem Christentum gibt es solche, die Abel folgen, und da gibt es solche, die Kain folgen. Da gibt es sehr viele, die sind religiös und die tun äußerlich viel Gutes. Die bringen sogar Opfer dar. Die wollen sich Gott nähern, die wollen auch einen wohlgefälligen Gott. Aber es ist buchstäblich ein himmelweiter Unterschied, ob ich versuche, nach meinen Gesetzen, nach meinen Vorstellungen mich Gott zu nähern oder ob ich versuche, nach seinen Geboten, nach seiner Vorstellung, dass ich mich Gott nähern möchte. Wir haben so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber sie haben ihre eigene Religion, sie haben ihr eigenes Opfer aufgestellt. Sie wollen sich selbst irgendwie einen wohlgefälligen Gott machen. Aber Gott hat geredet. Nicht nur zu Adam und Eva, nicht nur durch Adam und Eva zu Kain und Abel, zu allen Menschen, die bis danach geboren wurden, bis Mose, sondern Gott hat zum Schluss geredet durch seinen Sohn. Gott selbst bringt seinen Sohn in diese Welt. Gott selbst bringt das erste Opfer für Schuld im Garten Eden, in dem er Tiere schlachtet und Adam und Eva zeigt, es gibt keine Bedeckung und keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und Gott selbst bringt das letzte Opfer, was je dargebracht werden musste, in seinem Sohn. Wie können Menschen ernsthaft denken, sie können sich einen wohlgefälligen Gott schaffen, wenn wir so ein großes Opfer übergehen? Und wir unsere eigenen Rituale, unsere eigene Kraft, unsere eigene Vorstellung zum Gottesdienst erheben, wie wir Gott, unseren wohlgefälligen Gott machen können. Es gibt keinen Weg an Christus vorbei. Wenn das Opfer so groß ist, wenn der Aufwand so groß ist, das zeigt auch, den Gott geleistet hat, das zeigt auch, wie katastrophal der Zustand des Menschen sein soll. Wenn es was anderes gegeben hätte, um den Menschen zu versöhnen, hätte Gott ganz bestimmt nicht sein eigenes Leben für uns gegeben. Wie kannst du, Mensch, ernsthaft dein Vertrauen auf irgendetwas anderes setzen, als auf den eingeborenen, gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes, der stellvertretend für dich deine Schuld ein für allemal getragen hat, die Schuld deiner Vergangenheit und die Schuld deiner Gegenwart und auch die Schuld deiner Zukunft. Es geht nicht anders. Christus ist einmal gestorben. Er wird nicht nochmal sterben. Und dieses eine Opfer, das wissen wir vom Hebräerbrief, ist völlig ausreichend. Das genügt. Das ist deine größte Not. Das war die größte Not Adam und Evas. Die Not war so groß, dass Eva dachte, das muss jetzt der Messias sein, schon beim ersten Sohn. Und hatte keinen blassen Schimmer davon, dass es noch tausende Jahre dauern sollte, bis dieser Messias kommt. Aber dieser Messias kam. Und der Messias ist gestorben. Und der Messias ist zum Zeichen unserer Rechtfertigung auferstanden. Ich will nicht über die vielen Menschen reden, die draußen sind, aber ich möchte auch zu dir reden. Nachdem du nun versöhnt bist, auf was setzt du wirklich dein Vertrauen? Wie willst du dir einen wohlgefälligen Gott schaffen? Weil das ist ein Problem, sonst gäbe es keinen Galaterbrief. Viele fangen in Gnade an und wollen es nachher in Gesetz vollenden. Du glaubst vielleicht, Gott ist wohlgefällig, weil du heute Morgen hier sitzt. Das stimmt nicht. Du glaubst vielleicht, Gott ist dir wohlgefällig, weil du diese Woche jeden Morgen in der Bibel gelesen hast. Das stimmt nicht. Du glaubst vielleicht, weil du dich diese Woche mal ausnahmsweise nicht in deiner Familie gestritten hast und du auch deine Hausarbeiten erledigt hast, dann glaubst du, Gott muss dir wohlgefällig sein. Das stimmt nicht. Es gibt einen einzigen Grund, warum Gott dir wohlgefällig ist. Und der heißt Jesus Christus. Wenn Gott dich ansieht, wenn du in Christus bist, wenn du dieses Vertrauen auf Christus gesetzt hast, dann sieht er seinen Sohn. Er sieht nicht mehr dein altes Leben. Er sieht seinen Sohn. Wie können wir an so einer Erlösung vorbeigehen? Kain konnte das. Das steckt in uns Menschen. So ein Hochmut, so ein Stolz. Menschen können das. Und selbst Christen, versteht mich jetzt richtig, die in diesem großen Baum, ja, und die Vögel nisten in diesem Baum, heißt es in dem Gleichnis vom Herrn Jesus, und wir glauben, dass es kein positives Gleichnis ist, sondern das Christentum ist ganz groß geworden und da tummeln sich ganz viele und die setzen ihr Vertrauen auf ganz viele Dinge. Aber wie willst du dir einen gnädigen Gott schaffen, wenn du an so einem Opfer, was Gott selbst darbringt, wenn du an dem vorbeigehst, wenn du dein Vertrauen noch auf Menschen setzt, wenn du dein Vertrauen noch auf sogenannte Propheten setzt, wenn du dein Vertrauen auf sogenannte Heilige setzt, wie willst du an so einem Opfer vorbeigehen, was Gott selbst dargebracht hat? Und Gott will nichts anderes zu jedem Zeitpunkt. Er will glauben und er will gehorsam. Wir Menschen wurden zu jedem Zeitpunkt, auch Adam und Eva, auch Kain und Abel, Menschen wurden nur auf eine Art und Weise gerettet. Allein aus Gnade und allein durch Glauben. Durch Glauben an das, was Gott bis dahin geoffenbart hatte. Das möchte Gott. Deswegen gibt es überhaupt Offenbarung und Gebote. Allein aus Gnade und allein durch Glauben. Adam und Eva und auch Kain und Abel wurden nur aus Gnade und nur durch Glauben gerettet. Durch was? Glauben an was? An das, was Gott bis dahin geoffenbart hatte. Ich möchte ein stellvertretendes Blutopfer. Und deswegen war Abel, Hebräer 11, ein Glaubensheld. Der war gerechtfertigt. Das ist deine größte Not. Du bist versöhnt. Das Größte in deinem Leben ist geschehen, wenn du dein Vertrauen wirklich auf Christus setzt. Das ist alles, was er erwartete. Vertrauen auf das, was Gott offenbarte bei Kain und Abel. Und das ist das, was er von dir erwartet. Er hat dir den Sohn geoffenbart. Die Menschen wissen, dass der Sohn Gottes in diese Welt kam und sein Leben für uns gegeben hat. Wie willst du dir einen gnädigen Gott schaffen, wenn du an seinem Opfer vorbeigehst? Gott bestimmt die Spielregeln. Er hat das Recht zu sagen, wie er angebetet werden soll. Und es gibt eine richtige Art der Anbetung und es gibt eine falsche Art und Weise, sich Gott zu nahen. Es gibt einen richtigen Weg, Gott anzubeten und es gibt einen falschen Weg, Gott anzubeten. Und du kannst Gott nur mit der richtigen Art und Weise begegnen. Und übrigens nicht nur, indem du äußerlich die richtigen Opfer bringst, sondern auf was sah Gott? Das wissen wir von Hebräer, Er sah im Letzten auf das Herz. Das ist entscheidend. Wen betest du in deinem Herzen an? Auf was setzt du dein Vertrauen in deinem Herzen? Auf diese äußerlichen Dinge, die Menschen sehen und die du schon für Gott getan hast? Oder vertraust du in deinem Herzen allein auf Christus und sagst, du bist genug? Du hast es getan. Du hast es vollbracht. Und ich werfe mich allein mit meinem Herzen allein auf dich. Und das schafft dir einen gnädigen Gott. Und das versöhnt dich ein für alle Mal. Das Blut ist nur einmal geflossen, das versöhnt dich ein für alle Mal mit diesem heiligen Gott. Aber Kain weigerte sich, Gott so anzubeten, wie Gott es von ihm erwartete. Er erfüllte nicht die Anforderungen Gottes, sondern er bestimmte seine eigenen Regeln. Kain sagte, ich weiß es besser als Gott. Das war Stolz. Das war Selbstsucht. Ich möchte, ja, Gott nahen, aber ich möchte mein Vertrauen noch auf mich setzen. So schlecht kann ich doch gar nicht sein. Ich muss ihm doch noch was bringen können. Und so bringt ihm Kain irgendwas. Aber es geht nicht durch unsere Leistung. Es geht allein aus Gnade, durch Glauben auf das, was Gott wirklich verheißen hat. Und deswegen konnte Martin Luther in seinem Bekehrungserlebnis über Römer 5 ausrufen, wenn wir wirklich allein aus Glauben mit Gott gerecht werden, wenn ich gerecht werde, völlig gerecht, aus Glauben, dann habe ich wahrlich Frieden mit diesem Gott. Dann muss ich keine Angst mehr haben. Dann kann ich morgens aufstehen und sagen, ja, das Leben ist schwer. Die Dinge sind schwer. Heute Morgen habt ihr so viele schwere Dinge erzählt, und die werden trotzdem schwer sein. Aber ihr Lieben, das Wichtigste, was alles überstrahlt, ist Frieden mit Gott. Selbst wenn ich viel früher als vielleicht von mir geplant von dieser Erde gehen muss. Oder selbst wenn mir Dinge hier widerfahren, die vielen anderen nicht widerfahren. Ja, das Wichtigste, was passieren muss, ist, ich brauche Frieden. Weil ich werde die Ewigkeit verbringen. Und werde ich die Ewigkeit bei Gott verbringen oder in der Gottesferne. Und diesen Frieden bekommst du nur, wenn du dich unterordnest, wenn du dich demütigst unter die Offenbarung Gottes und eben das Opfer bringst, was Gott wohlgefällig ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Abel war genau das Gegenteil. Er glaubte Gott. Im Gegenteil zu Kain war er nicht selbstsüchtig, war er nicht stolz, verließ sich nicht auf seine eigene Kraft. Er sah sich als Sünder an und er wusste, es ist nötig, dass ich mich vor Gott demütige und dass meine Sünde gesühnt wird. Er war wie der Zöllner in Lukas 18, Vers 13, der ausgerufen hat, Gott, bitte sei mir Sünder gnädig. Aber es gibt auch den anderen. Das war ein Pharisäer. Und der schlägt sich vielleicht auch an die Brust und sagt, wie gut, dass ich nicht so bin wie der Zöllner da drüben. Ich bitte dich, auch heute Morgen, prüf dein Herz. Wo stehst du wirklich? Auf was vertraust du in deiner Verbindung zu Gott? Setzt du dein Vertrauen auf irgendetwas anderes als auf Jesus Christus? Ja, irgendetwas, Jesus Christus plus irgendetwas ist gleich nichts. Das sagt uns hier schon die Begebenheit von Kain und Abel. Wenn du zu Christus irgendwas hinzufügst, hast du nichts. Nichts als selbstsüchtiger Gottesdienst, wie bei Kain. Aber Jesus Christus plus nichts gleich alles. Weil das ist das Opfer, was Gott dargebracht hat. Dann glaubst du wirklich an die Kraft Gottes in der Versöhnung mit den Menschen. Und nur so konnte Abel zu Gott kommen und nur so kannst du zu Gott kommen. Ein zweiter Teil, ich weiß gar nicht, ob wir zum dritten kommen, aber wir hören heute pünktlich auf. Ein zweiter Teil ist eigentlich, aber ich denke, das wird der nächste Prediger nochmal aufgreifen. Dieser selbstsüchtige Gottesdienst hat furchtbare Konsequenzen. Furchtbare Konsequenzen. Ja, ihr seht das, ja. Vers 5, dann der zweite Teil. Kain wurde sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und ich will eigentlich nur, ich will da nichts vorwegnehmen, aber ich will nur auf eins hinweisen, weil ich bis Vers 6 bekommen habe. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ihr Lieben, Kain hatte so viel Gelegenheit umzukehren. Kain hatte so viel Gelegenheit, Buße zu tun, Schon zum ersten Mal, wo er von seinen Eltern unterwiesen wurde. Da hätte er schon Buße tun können über seine falschen Vorstellungen, wie man sich Gott naht. Kain hätte Buße tun können, als er sieht, dass sein Opfer von dem Opfer seines Bruders abweicht. Hätte umkehren können. Richtig? Ist nicht umgekehrt. Er hätte auch Buße tun können, mindestens dann an dem Moment, wo er gesehen hat, Gott sieht gnädig auf das Opfer meines Bruders, aber mein Opfer ist ihm nicht wohlgefällig. Also ihr Lieben, seht es jetzt mal aus der Perspektive Gottes. Spätestens da hättest du doch dann aus Gottes Sicht gesagt, jetzt ist aber genug, oder? Also jetzt ist genug, jetzt habe ich sogar gezeigt. Irgendwie, die Schrift offenbart es nicht, wie sie es gezeigt haben, es war offensichtlich. Beide Brüder haben es kapiert, so sehr kapiert, dass der eine zornig wurde. Dass sein Weg, wie er sich Gott nahen wollte, nicht angenommen wurde. Spätestens da hätte man doch aus Gottes Sicht sagen müssen, aber jetzt ist genug, oder? Ich habe ihnen sogar nochmal deutlich, ich habe es ihnen gesagt, durch ihre Eltern, und ich habe es ihnen jetzt nochmal deutlich gezeigt, ich nehme deinen selbstsüchtigen Gottesdienst, ich nehme den nicht an. Wenn du mir irgendwie anders begegnen möchtest, heute würde er sagen, als durch Christus. Und was macht Gott? Kain ist zornig, Kain hat die Botschaft kapiert, tut keine Buße, er kennt den Weg zum Heil, er reagiert nicht darauf. Und was macht Gott? Gott kommt und Gott redet und Gott sucht. Er sucht den Kain. Könnt ihr euch das aus Gottes Sicht vorstellen? Ich habe alles gemacht, was nötig ist, um mich mit euch, um euch mit mich zu versöhnen. Alles getan. Stellt euch das mal jetzt vor, wo es nicht nur um Lämmer geht, um Blutopfer, sondern aus dieser Perspektive, Christus ist bereits gestorben. Öffentlich, in Jerusalem geschehen. Das ist immer noch der Mittelpunkt der Erde. Alle Welt schaut dorthin, auf Israel. Alle Welt weiß das. Ihr haltet diese Botschaft in euren Händen. Es ist alles vollbracht. Und jetzt gibt es immer noch viele Menschen, die sagen, nein, ich kann irgendwie anders zu Gott kommen. Ich kann mir irgendwie anders einen gnädigen Gott schaffen. Und was tut Gott? Gott redet heute immer noch. Gott redet heute immer noch zu deinen Verwandten. Gott redet heute immer noch zu unserer Nation. Gott redet heute immer noch zu den Völkern. Und Gott ruft heute immer noch und versucht zu überzeugen. Warum bist du so zornig? Warum ist dein Gesicht so gesenkt? Wir könnten hier noch über Zorn reden. Ja? Zorn entsteht immer dann, wenn du glaubst, du hast was verdient, aber du kriegst es nicht. Jakobus 4. Ja, der Zorn war im Herzen von Kain. Aber das haben wir an anderer Stelle schon sehr ausführlich behandelt. Ich will euch darauf hinweisen, seht ihr, wie groß diese Güte, wie groß diese Gnade ist. Und zum zweiten Mal müssen wir dann eigentlich sagen, wie können wir an einer solchen Gnade vorbeigehen? Christus ist gestorben und jetzt könnt ihr uns eigentlich uns selbst überlassen. Versteht ihr? Er könnte eigentlich sagen, ihr habt alles, was ihr braucht. Mein Opfer ist gegeben, die Bibel ist geschrieben. Bitte seht zu, wie ihr zurechtkommt. Aber Gott wirkt bis zum heutigen Tag an den Herzen und er wirbt um dein Herz. Preist den Herrn für die, die das Werben angenommen haben und einfach gesagt haben, das stimmt. Ich bin schuldig und ich will aufhören, mir irgendwie durch meine Leistung einen gerechten Gott zu schaffen. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Wenn du sagst, allein das Blut Jesu Christi versöhnt mich mit dir, dann will ich darauf mein Vertrauen setzen. Und das soll dich übrigens dein Leben begleiten. Dieses Leben aus Gnade und aus Dankbarkeit, das schafft wahre Anbeter. Ja, wir fangen es in Gnade an und bitte lasst uns auch in Gnade das vollenden. Ich will abschließend nochmal, das ist nämlich mein Teil, der mir gegeben wurde in diesen ersten 6 Versen. Ich will nochmal abschließend drauf kommen. Ich hoffe, ihr erkennt, das steckt in den Menschen drin. Wir sind alle Anbeter. Und ich will das Ganze mal noch auf eine etwas höhere Stufe heben, damit ihr das besser verstehen könnt, weil das betrifft auch uns heute noch. Dieser Unterschied zwischen Kain und Abel. Beide suchten irgendwie Gott. Beide wollten anbeten. Das steckte in ihnen drin. Selbst in einem Kain, der eigentlich gar nicht wirklich Gott suchte. Könnt ihr das jetzt klar sehen? Er suchte sich selbst. Er war selbstgerecht. Aber trotzdem wollte er anbeten. Ja, er wollte sich für etwas begeistern, sagt Ted Tripp zum Beispiel. Anbetung ist keine Aktivität, was du sonntagmorgens mal anderthalb Stunden tust, wenn du hierher kommst. Anbetung ist eine Identität. Das bist du. Du musst anbeten, weil Gott hat dich dafür geschaffen. Aus Kolosser wissen wir, Kolosser 1, alles ist aus Gott, alles ist durch Gott und alles ist für Gott. Das klingt wunderbar abstrakt, oder? Aber stell dir vor, wir setzen mal einen Namen ein. Die Heike besteht aus Gott. Die Heike besteht durch Gott. Und die Heike besteht für Gott. Das ist der Sinn des Lebens von Heike. Ob wir essen oder trinken, 1. Korinther 10, Vers 31. Wie sollen wir das machen? Alles zur Ehre Gottes. Das soll unser Leben sein. Ja, wir sollen Anbeter sein, aber wir sollen lernen, unser ganzes Leben um Gott zu drehen, ihm wohlgefällig zu sein. Ja, wenn du versöhnt bist mit Gott, ich will ja hoffen, ja, und glaube ich auch, dass die allermeisten hier im Raum wirklich Christus als ihr Opfer angenommen haben. Und damit ihr auch was mitnehmen könnt heute von dieser Botschaft, Gott sucht Anbeter. Aber er sucht Anbeter, die ihm wirklich im Glauben und im Gehorsam nahen und nicht in Selbstgerechtigkeit. Und das gilt jetzt auch für uns heute in der Nachfolge. Gott hat dir und mir ganz viel geoffenbart, wie wir miteinander zum Beispiel umgehen sollen. Anbetung findet bei dir zu Hause in der Familie statt. Wenn du Böses mit Gutem vergeltst, dann glaubst du Gott, dass er Recht hat und versuchst in seiner Kraft das zu tun. Das ist Anbetung. Wenn du deine Frau so behandelst, wie Christus die Gemeinde behandelt hat, das ist ein wahrer Muttertag. Den kannst du jeden Sonntag feiern und jeden Tag feiern. Da geschieht Anbetung. Wenn wir jetzt diesen guten Geboten Gottes Glauben schenken und sie um Gottes Willen tun. Gebote sind nicht einfach nur dazu da, damit ich ein tolles Leben leben kann. Ja, damit ich vor Drogen und Sexsucht und was nicht alles bewahrt werde. Das ist wieder ein sehr selbstsüchtiges Motiv. Verstehe, dass Gott dir Gebote gegeben hat, auch die Versammlung nicht zu verlassen. Gemeinschaft mit Gläubigen zu haben. Wir haben über 70 Einanderstellen, was wir einander tun sollen. Ja, ich frage dich, wie willst du das denn tun, wenn du gar nicht hier erscheinst? Wenn du sagst, ja, heute ja, mache ich mal mir einen schönen Mai-Tag. Ja. Wie willst du denn deinen Geschwistern dienen? Wie willst du denn Gott anbeten, wo er sein Leben für dich gegeben hat, wenn du jetzt in deinem selbstsüchtigen Leben weiterlebst, was von Natur aus jeder in sich hat? Ich rede kein Gesetz, seht ihr das? Ich rede Anbetung aus Gnade. Gott ist in so eine große Vorleistung getreten. Was machst du jetzt mit deinem Leben? Glaubst du, es ist genug, wenn deine Kinder eine schöne Ausbildung kriegen und ein tolles Auto fahren und nachher noch ein schönes Haus haben? Für was lebst du jetzt wirklich? Gott möchte Anbeter. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Und dein Auftrag ist es, weitere Anbeter zu erziehen. Das muss dir wirklich wert sein. Das muss dir wichtig sein. Psalm 145. Eine Generation soll der anderen die Großtaten Gottes weitergeben, was er getan hat, wie Adam und Eva das getan haben, damit sie Gott anbeten, damit sie ihm glauben und um seinetwillen lernen zu leben, dass sie sich an ihm freuen, dass sie sich für ihn begeistern. Versteht, wir sind alle Anbeter, Gott hat uns so gemacht und wir müssen uns für irgendwas engagieren und begeistern und entweder ist es unser eigenes Leben oder es ist wirklich sind die Interessen Gottes. Aber du hörst nicht auf, für irgendwas zu leben. Vielleicht lebst du für dein Recht in deiner Familie, für deine Anerkennung in deiner Familie. Ja, das funktioniert nicht. Da muss ein Anbetungswechsel stattfinden. Da muss jemand anders auf den Thron deines Lebens. Immer wieder übrigens. Wer immer mir nachkommen will, Lukas 9, Vers 23, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Bei Kain saß Kain auf dem Thron seines Lebens. Bei Abel saß Gott auf dem Thron seines Lebens. So könnt ihr am besten erkennen, welchem Reich du wirklich dienst. Was willst du wirklich? Wem willst du wirklich wohlgefällig sein? Und das ist, ihr Lieben, das ist so dramatisch, nicht nur, weil es, und das ist ja für die meisten hoffentlich Geschichte, nicht nur, weil es um euer ewiges Leben geht. Aber das ist nicht der Sinn von Erlösung. Gott hat nicht sein Blut vergossen, einfach nur, um dich zu retten. Gott möchte Anbeter. Gott möchte, dass du aus Dankbarkeit dein Leben jetzt für ihn lebst. Dass du lernst, um seinetwillen zu leben, in den ganz kleinen Dingen des Lebens. Wie du zum Beispiel mit deinem Mann umgehst, auch wenn er nicht immer liebenswert ist. Aber du verherrlichst Gott auf äußerste Art und Weise, wenn du es ihm nicht heimzahlst, sondern wenn du ihm was gibst, was er eigentlich nicht verdient hat. Wenn du reflektierst Christus, wenn du in Gnade mit ihm umgehst. Das ist lebenswert, ihr Lieben. Das ist sinnschaffend, sinnstiftend. Es geht um viel mehr als einfach nur eine Hauptsache gerettet. Hauptsache Bekehrte machen. Den Auftrag gibt es gar nicht im Neuen Testament. Geht hin in alle Welt und macht zu Bekehrten. Nein. Macht zu Jüngern. Und wie machen wir zu Jüngern? Im Letzten, indem sie alles bewahren. Aus Glauben. Aus Liebe zu Gott. Was du uns geboten hast. Das ist Jüngerschaft, ihr Lieben. Und nicht, wenn ich mal hier erscheine, wenn es mir passt und wenn ich mal dem Herrn so ein bisschen was abgebe, was ich gerade übrig habe. Ihr Lieben, die Zeit ist so kurz. Was willst du mit deinem Leben anfangen? Willst du, obwohl du versöhnt bist, jetzt doch so sein wie Kain und dein eigenes Leben leben? Oder willst du jetzt, wo du versöhnt bist, wirklich dieses Leben leben, was Gott für dich bereithält? Es ist, ich hoffe, ich sage das nicht zu flapsig, es ist ein Stück weit wirklich ein Abenteuer. Wir wissen nicht, was da alles kommt in diesem Leben. Aber es ist das schönste Abenteuer, was es überhaupt gibt. Das ist das, was Gott für dich vorgesehen hat. Wenn du lernst, Stück für Stück, dich mehr um Gott zu drehen, an ihn zu denken, um seinetwillen zu leben, ihm Glauben zu schenken mit allem, was er dir geboten hat und darin zu leben. Es ist mir total egal, wie du heute Morgen aussiehst und was du so tust, ja, ob du mitschreibst und ob du in der ersten Reihe sitzt. Das haben die Pharisäer auch gemacht. Die waren immer da. Die haben alles verzehntet, ja, und die saßen immer in der ersten Reihe. Aber Gott will dein Herz. Gott möchte, dass du dich vor ihm ergibst. Gott möchte, dass du ihn liebst, dass du dich um ihn drehst. Und dafür, ihr Lieben, hat er alles gemacht. Er hat dir eine erste Schöpfung gegeben, an der freuen wir uns jetzt gerade so im Frühling. Also ich freue mich interessanterweise, je älter ich werde, immer mehr am Frühling. Man möchte denken, es wäre umgekehrt, aber das stimmt nicht. Ja, je älter ich werde, das darf ich jetzt schon sagen, ich bin so fast in der, also vielleicht bin ich schon am Ende, das weiß ich nicht, aber menschlich gesehen bin ich schon weit über die Mitte. Weit über die Mitte. Das Leben wäre 70 Jahre. Das soll unsere Erwartungshaltung sein. Ihr Lieben, er hat uns die Schöpfung gegeben, damit wir uns jeden Tag, besonders im Mai, für ihn begeistern. Ihn anbeten, uns an ihm freuen. Schau dir diese Blumen an und sag wirklich, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist majestätisch, du bist groß, du bist unfassbar. Aber Gott hat dir nicht nur die Schöpfung gegeben. Gott hat dir auch seinen Sohn gegeben. Und deswegen musst du beständig ans Kreuz schauen. Deswegen brauchst du beständig diese Gemeinschaft der Gläubigen. Brauchst du die Predigt, brauchst du die Bibelstunde, brauchst du das Lesen im Wort, brauchst du das Mahl des Herrn. Erinnere dich, vergiss nicht, oder Paulus sagt in Timotheus, halte Jesus Christus im Gedächtnis. Der konnte Jesus nicht vergessen, darum ging es nicht, sondern sieh bitte die Schönheit Gottes in der Gnade Jesu Christi an. Er ist dir trotzdem nachgegangen, obwohl wir alle eigentlich wie ein Kain sind, wollen unser eigenes Leben leben, wollen unsere eigene Verherrlichung. Gott ging dir nach, bis in den Tod seines eigenen Sohnes. Und das soll dir Kraft geben, jeden Tag. Das Evangelium ist nicht nur für Ungläubige, das Evangelium ist für dich und mich. Dass ich Kraft habe. Von dieser Gnade fließt mir Kraft herzu. Ich liebe nicht Gott und ich liebe nicht dich. Das ist keine Überraschung. Aber wenn ich sehe, wie Gott mich liebt, dann fange ich wieder immer wieder neu an, ihn zurückzulieben und auch den Nächsten zu lieben, der oftmals gar nicht liebenswert ist. Aber das ist das Geheimnis, ihr Lieben. Auch für, wenn ich das sagen darf, auch für den Muttertag, ja, für die Kinder und oder auch für die Ehen. Ja. Das ist das Geheimnis. Nicht von dem Nächsten alles zu erwarten und von ihm befriedigt zu werden, sondern dieses Geheimnis des Glaubens, Gemeinschaft mit Gott zu haben, in deinem Herzen. Dich an Gott freuen, dadurch Kraft zu kriegen von dieser Gnade, Und dann kannst du auch mit deinem Nächsten ganz anders umgehen. Es muss viel tiefer gehen. Ja, deswegen dieser Satz, die meisten Ehebücher und auch vielleicht sogar viele christliche Bücher, die Nachfolge beschreiben, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Wenn es wirklich nur darum ging, ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, ein bisschen mehr Geschenke machen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ja, was hilft's denn, wenn zwei Selbstsüchtige sich ein bisschen mehr Zeit geben? Ja, es gibt noch mehr Probleme in der Ehe, wenn die noch mehr Zeit miteinander verbringen. Versteht ihr? Wenn ein Jüngerschaftsbuch nicht das Evangelium enthält, dann muss ich mich fragen und du dich, für was ist eigentlich Christus gestorben? Dann lehren wir christlichen Humanismus. Oder jemand hat mal gesagt, moralisch-therapeutischen Deismus. Ich gebe dir ein bisschen Moral, ein bisschen Gesetz, damit es untereinander gut funktioniert. Und dann hoffe ich, dass es irgendwie besser wird. Ausgeschlossen. Wenn du dich nicht an Christus freust, wenn das Opfer, was Gott in seinem Sohn für dich gegeben hat, nicht wirklich deine Freude ist, wenn nicht dieser Machtwechsel stattfindet, Gott, ich bitte dich täglich, ja, du sollst wieder auf dem Thron meines Lebens sein. Ich möchte für dich leben. Ich möchte immer wieder lernen, mich an dir zu freuen. Und das zeige ich dir, indem ich dir glaube, was du sagst. Und ja, nicht jeder Glaube rettet, der tätige Glaube rettet, Jakobus. Und das zeigt sich dann, ob es rettender Glaube ist, indem ich das tue, was du sagst. Nicht im Sinne von einer Werksgerechtigkeit. Ich denke, das ist klar geworden. Christus ist einmal gestorben. Aber das ist doch nicht der Sinn des Lebens, einfach nur gerettet werden. Der Sinn ist, Gott zu verherrlichen. Und das kannst du jetzt, eben indem Christus auf dem Thron deines Lebens sitzt. Indem du um seinetwillen lebst, um seinetwillen dienst. Ich habe vergessen, ich sollte 5 Minuten vor Ende ein Zeichen geben. Jetzt kommt das Zeichen und wir sind am Ende. Für die Kinder. Ihr Lieben, ich bitte euch, das ist der schönste Auftrag. Das ist das Leben wirklich, nicht einfach nur Erlösung. Römer 3, Vers 23, damit schließe ich. Alle haben gesündigt. Alle sind selbstsüchtig geworden. Alle sind von Gott abgefallen. Alle sind von Gott getrennt. Und da gibt auch Gott diese Verheißung in Römer 3, Vers 23. Luther sagt, und der Mangel des Ruhmes, Elberfelder sagt Herrlichkeit, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. Das ist kein Leben zweiter Klasse. Das ist das schönste Leben, was es gibt. Wenn du dein Leben weggibst und lernst, um eines anderen Willen zu leben. Der wirklich würdig ist, zu nehmen Macht und Stärke, Reichtum und Ehre und Lobpreis. Wenn du dich selbst verleugnest und Christus mehr lieben willst. Das ist dein Ruhm. Das ist deine Herrlichkeit. Das ist das wahre Leben. Amen. Würde ich vorschlagen, dann stehen wir noch auf, dass wir den Kindergruppen diese kurze Zeit geben. Vielleicht kann ein oder zwei im Gebet antworten und ich schließe.
Jesus Christus, danke, dass wir uns ja wirklich tief ja, über dich freuen können, dass wir einen Kopf haben, ein Gehirn haben, ein Herz haben, ja, was ja, Freude über dich empfinden kann. Und Herr, wir wollen immer tiefer in Gemeinschaft mit dir kommen und dich immer besser kennenlernen und dein Leben zu deiner Ehre leben. Amen.
Amen. Vater im Himmel, ich will dir auch Danke sagen für deine Güte und für deine Barmherzigkeit, für dein Erbarmen, was so deutlich aufleuchtet. Herr, wir haben uns von dir abgewendet, wir haben uns jeder auf seinen eigenen Weg gewendet, wir sind alle abgewichen und du gehst uns nach. Und du gehst uns sogar heute noch nach. Du bist uns nachgegangen, schon bei Adam und Eva, indem du das erste Opfer dargebracht hast für Schuld. Du bist uns nachgegangen, ja, in deinem Sohn Jesus Christus, als du das letzte endgültige Opfer für meine und für unsere Schuld gebracht hast. Und du gehst uns heute noch nach. Du gehst den Menschen nach, die dich nicht suchen und willst ihnen zeigen, Herr, wie groß und wie gnädig und wie barmherzig du bist. Und du gehst auch uns nach, ja. Auch wir sind versucht, immer wieder weiter noch dieses alte Leben zu leben, zu unserer Verherrlichung, dass es uns gut geht, dass wir groß rauskommen, dass unsere Bedürfnisse gestillt werden, dass unsere Gerechtigkeit zählt, dass wir verherrlicht werden. Herr, danke für dein Erbarmen, für deine Demut, dass du das überhaupt auf dich nimmst, mit uns zu gehen und dass du auch heute, auch um unser Herz, jeden Tag wirbst, dass wir doch immer wieder zurückkehren, Herr, an deinen Thron, uns niederknien, uns einfach freuen, Herr, dass du der Herr unseres Lebens bist, in jeder Form. Du hast uns das biologische Leben geschenkt und du hast uns auch das geistliche Leben geschenkt. Und wie können wir jetzt anders leben, als wirklich für dich zu leben? Und ich möchte noch herzlich bitten, dass du uns unserer Gemeinde, dass du uns, unseren Familien, unseren Ehen diese Gnade schenkst, dass wir echte Jüngermacher sind, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Es geht um deine Ehre, es geht um deine Verherrlichung. Und dass wir das verstehen, dass das unser Auftrag ist, unseren Kindern weiterzugeben, sie zu begeistern, Herr, für deine Größe, die du in der Schöpfung zeigst, für deine Größe, die du am Kreuz in deinem Sohn zeigst. Ich bitte dich, Herr, dass das weitergeht, so wie du schon über tausende von Jahren hast weiterlaufen lassen, dein Wort, deine Offenbarung, deine Gnade, deine Versöhnung. Und ich bitte dich, dass das eine Gemeinde ist, Herr, und wird, mehr wird, die dich wirklich darin ehrt, dass sie deinem Wort Vertrauen schenkt und dir dient, dich auf dem Thron ihres Herzens hat. Amen. Lauf bitte nicht weg, jetzt haben die Kinder noch eine Kleinigkeit für uns vorbereitet.